Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.
Hallo zusammen, schön, dass ihr bei dieser letzten Folge unseres Podcasts Wenden bitte für dieses Jahr dabei seid. Herzlich willkommen. Zum Ende der Staffel haben wir uns ein Thema ausgesucht, was uns alle betrifft. Wir wollen den Blick heute auf uns als Gesellschaft wenden und schauen, wie motiviert wir eigentlich für Klimaschutz und nachhaltiges Handeln insgesamt sind. Wenn wir heute diese Folge aufnehmen, ja, dann war in den USA gerade Wahl, vor einer Woche ungefähr. Und ich muss gestehen, der Ausgang hat mich doch überrascht, ja, aber auf jeden Fall schockiert, weil ja in den USA Klimaschutz einfach eine zunehmend kleinere Rolle zu spielen scheint. Und da fragt man sich natürlich schon, warum ist das so? Und auch in Deutschland, genau, wir haben jetzt die Ankündigung der Bundestagswahl im Februar, wird sich einfach in den kommenden Monaten zeigen, wie wichtig das Thema für die Leute ist. Und ich mache mir da ehrlich gesagt schon ein paar Sorgen. Ist das angekommen, dass wir Klimaschutz brauchen, um auf diesem Planeten zu überleben? Und wieso gibt es eigentlich so viel Widerstand, wenn es um Klimaschutzmaßnahmen geht? Ja, was treibt die Leute da um? Und das sind so Fragen, die wollen wir heute besprechen und klären. Ich bin Mandy Schossig, ich leite die Kommunikation am Öko-Institut und an meiner Seite ist wieder Hanna Oldenburg, Social-Media-Expertin und Redakteurin unseres Podcasts. Hallo Hanna.
Hallo Mandy, schön wieder mit dabei zu sein. Ja, mich haben die Wahlergebnisse auch schockiert, ehrlich gesagt. Und vom Ampel aus gar nicht erst zu sprechen. Ich muss sagen, als Optimistin habe ich wohl bis zuletzt auf ein anderes Ergebnis gehofft. Aber umso wichtiger ist es jetzt, dass wir nach vorn blicken. Dass wir schauen, warum die Gesellschaft scheinbar so gespalten ist. Und wie wir es schaffen, dass Klimaschutz als positiver Wandel verstanden werden kann. Denn das geht sicherlich nicht ohne das Handeln politischer Akteure. Aber ich denke, dazu kommen wir gleich noch.
Ja, ganz bestimmt. Um unsere vielen Fragen bei dem Thema zu beantworten, habe ich Dirk Arne Heyen eingeladen. Dirk ist Senior Researcher im Bereich Umweltrecht und Governance. Ja, und sitzt heute mit uns im Studio hier, weil er wie wir am Berliner Standort arbeitet. Sehr schön. Dirk ist Politikwissenschaftler und forscht und berät unter anderem zu sozialen Aspekten der Umwelt- und Klimapolitik. Hallo Dirk, schön, dass du da bist.
Hallo Mandy, hallo Hanna, freue mich hier zu sein.
Hallo Dirk. Ja, wir haben ja nicht ganz so viele KollegInnen, die sich in der Vergangenheit mal auf die Bühne gestellt haben, um in sowas wie einem Science Slam so komplexe Themen wie die Klimapolitik zu erklären. Du hast es aber schon ein paar Mal gemacht. Erzähl mal kurz von dieser Slammer-Karriere aus deiner Vergangenheit.
Ja, also bei den Science Slams geht es ja darum, ein wissenschaftliches Thema in 10 Minuten möglichst unterhaltsam, witzig, einem breiten, also nicht wissenschaftlichen Publikum näher zu bringen. Und ich habe das eine Weile gemacht, so 2019, 2020 vor allem, mit einem Thema, was jetzt erstmal, glaube ich, nicht so super populär ist, nämlich das Thema Suffizienz, also klimafreundliche Verhaltensweisen wie weniger Fliegen, weniger Fleisch und warum wir eben diese Suffizienzmaßnahmen brauchen und dafür auch politische Instrumente brauchen. Ich glaube, es hat trotzdem ganz gut funktioniert, das unterhaltsam und witzig rüberzubringen. Wer will, findet auch auf YouTube noch Videos dazu. Aber man muss vielleicht auch dazu sagen, wie gesagt, ich war aktiv so 2019, 2020. Das war ja auch ein bisschen die Hochphase der Klimaschutzbewegung, der großen Friday for Future Demos. Und ja, wer weiß, wenn ich jetzt heute den Science Slam halten würde, ob die Reaktionen im Publikum vielleicht auch ein bisschen anders wären als damals.
Ja, wir hoffen ja nicht. Aber wir haben auch vor allem länger als 10 Minuten Zeit heute. Das ist schon mal gut. Und noch eine Frage. Wir haben ja viele KollegInnen hier, die wir auch schon interviewt haben, die oft so ein Nischenthema haben, ne? So ein ganz nischiges Expertenwissen. Während du in deiner Forschungsarbeit oftmals so einen breiten Blick auf Klimaschutz und auf die Gesellschaft wirfst, was macht man als Politikwissenschaftler so am Öko-Institut?
Ja, berechtigte Frage, weil ja tatsächlich die meisten Kollegen jetzt eher so aus dem naturwissenschaftlichen Bereich oder so im technischen Umweltschutz kommen. Als ich ans Institut kam, dachte ich, okay, als Politikwissenschaftler bin ich derjenige, der sich halt irgendwie mit Politikinstrumenten beschäftigt, musste dann aber schnell feststellen, dass sich die Kolleginnen doch auch irgendwie sehr gut mit Politikinstrumenten in ihrem jeweiligen Themenfeld auskennen. Und bin ich dann letztlich bei so eher themenfeldübergreifenden politischen und gesellschaftlichen Fragen gelandet, wie funktioniert gesellschaftlicher Wandel, welche Rahmenbedingungen braucht nachhaltiger Konsum, was sind soziale Gerechtigkeitsfragen, wie steht es um die Akzeptanz von Klima- und Umweltpolitik?
Ja, das spannende Themen und eins davon beschäftigt uns ja auch heute. Und bevor wir da tiefer einsteigen, lasst uns noch mal kurz alle an Bord holen mit einem kleinen Überblick über das heutige Thema.
Der Weg in eine klimaverträgliche und damit lebenswerte Zukunft braucht uns alle. Nicht nur die Wirtschaft muss nachhaltig produzieren und langlebigere Produkte bereitstellen, sondern auch die Politik muss Maßnahmen umsetzen und wichtige Rahmenbedingungen schaffen. Aber auch die VerbraucherInnen müssen sich auf Änderungen einstellen. Damit Klimaschutz in allen Bereichen des Lebens gelingt, müssen alle Akteure mitgehen. Laut einer aktuellen Studie sorgen sich 2/3 der Deutschen um mögliche Folgen des Klimawandels. Die Mehrheit rechnet damit, dass sich ihre Lebensweise dadurch zwangsweise ändern wird. Doch wie steht es um die Bereitschaft für Klimaschutz in der Gesellschaft? Wenn das eigene Haus energetisch saniert oder der Parkplatz vor der Tür gegen Fahrradstellplätze getauscht werden soll, kann sich Widerstand bilden. Warum ist das so? Was steht der Akzeptanz in der Gesellschaft im Weg? Wie erreichen wir Akzeptanz und Motivation für Klimaschutz, um in allen notwendigen Bereichen die Transformation voranzubringen?
Okay, schon wieder einige Fragen, die wir heute klären wollen. Dirk, wir haben gerade gehört, eine Mehrheit der Deutschen sorgt sich um die Folgen des Klimawandels. Wahrscheinlich sorgen sie sich auch um die Kosten der Veränderung. Kannst du uns noch mal kurz abholen, wie ist denn die Stimmung jetzt gerade in Deutschland? Wie blicken wir so als Gesellschaft auf den Klimaschutz?
Also die Antworten hängen ein bisschen davon ab, wie man die Fragen stellt. Wenn man nach Prioritäten fragt, dann hat der Klimaschutz ein bisschen verloren in der Prioritätenliste. Es gab mal eine Zeit lang, da war es das Nummer-1-Thema, wenn man eben danach gefragt hat, was ist das wichtigste politische Problem das wichtigste Problem, das die Politik adressieren sollte. Wenn man jetzt die Frage stellt, dann sind es jetzt tendenziell eher andere Fragen wie Migration oder Krieg und Frieden oder Wirtschaft und Arbeitsplätze, aber es gehört immer noch zu den so Top 3, Top 4 Prioritäten, die die Leute sehen. Und wenn man jetzt speziell zum Klimawandel und Klimaschutz fragt, wie wichtig ist der den Leuten, dann stellt man schon fest, dass einer sozusagen breiten Mehrheit das immer noch sehr wichtig ist. Also es gab zum Beispiel Anfang des Jahres eine Studie von der Ebert-Stiftung, die haben gefragt, auf einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig ist das Thema Klimawandel für sie, von gar nicht wichtig bis super wichtig. Und es haben fast 2/3 der Leute haben gesagt, also haben die Werte 8, 9, 10, also es ist ihnen wirklich wichtig geantwortet. Ja, also in dem Sinne ist es weiterhin ein wichtiges Thema, aber ein bisschen in der Priorisierung nach hinten gerutscht, muss man sagen.
Und würdest du sagen, also diese Zahlen zeigen auch, dass das Thema also angekommen ist in der Gesellschaft, weil zumindest eine Partei wird ja doch immer wieder dabei gesehen, gelesen, dass sie einfach sagt, Klimawandel, das gibt es eigentlich gar nicht so richtig und machen müssen wir da schon gar nichts dagegen.
Ja, also ich glaube, die Zahlen zeigen, dass eine wirklich weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung das Thema wichtig finden. Das Thema ist angekommen und die Leute sehen Handlungsbedarf, vor allem bei Politik und Wirtschaft, aber auch durchaus bei sich selber. Wir sehen aber auch, dass sozusagen die allgemeine Zustimmung zum Klimaschutz bedeutet nicht unbedingt Zustimmung zu konkreten klimapolitischen Maßnahmen. Und was wir schon auch sehen, ist eine gewisse Polarisierung, die in letzter Zeit auch zugenommen hat bei der Frage, ob es den Leuten eigentlich zu schnell oder zu langsam beim Klimaschutz geht.
Zu dem Thema Polarisierung kommen wir bestimmt gleich nochmal. Mich würde nochmal interessieren, wenn angekommen ist, dass es Klimaschutzmaßnahmen auch braucht, fühlen sich denn die Menschen auch mitverantwortlich für die Klimakrise?
Ja, also nicht in erster Linie. Sie sehen in erster Linie Wirtschaft und Politik in der Verantwortung, wobei das Zutrauen in die Politik eben auch tatsächlich Lösungen zu finden in den letzten Jahren gesunken ist. Sie sehen aber auch sich selbst, also nicht in erster Linie, aber sie sehen auch sich selbst in der Verantwortung mehr oder zumindest so viel zu tun wie bisher.
Und du hast ja gerade schon das Stichwort Polarisierung benutzt. Was verstehen wir denn darunter, wenn es um Debatten rund um Klima- und Umweltschutz geht?
Also Polarisierung meint ja jetzt eben zunächst erstmal, dass man inhaltlich gegensätzliche Einstellungen vorfindet und sozusagen möglicherweise eben auch entlang von bestimmten soziostrukturellen Merkmalen, also eben zwischen verschiedenen Einkommensgruppen oder je nach Bildungsgrad. Wenn das der Fall ist, dann sozusagen steigt damit auch die Konfliktwirkung. Und wir haben auch sozusagen das, was man affektive Polarisierung nennt. Wie ist meine Haltung gegenüber Leuten, die anders denken? Und also wir sehen, wenn man eben allgemein zum Klimaschutz fragt, ist die Polarisierung eher gering. Das zeigt auch unter anderem die Triggerpunktstudie von Steffen Mau und anderen. Aber wenn man eben konkreter fragt oder die Fragen ein bisschen anders formuliert, dann ist es auch anders. Also bei der Frage, geht es Ihnen beim Klimaschutz zu schnell, zu langsam? Sind die Anstrengungen der Bundesregierung zu groß oder zu gering? Da sehen wir eben, ja, irgendwie ein Drittel der Leute sagt, es geht ihnen zu langsam, aber ja, ein Viertel der Leute sagt auch, es geht ihnen zu schnell. Und das ist natürlich schon eine gewisse Polarisierung. Und was mir noch ein bisschen mehr Bedenken macht, ist eben Stichwort affektive Polarisierung. Es gab eine Studie der TU Dresden letztes Jahr, die gezeigt hat, dass das Thema Klimaschutz eins der diesbezüglich am stärksten polarisiertesten Themen ist. Also die Leute haben gegenüber Leuten mit anderen Positionen relativ stark negative, also auch quasi emotional behaftete Einstellungen.
Und was sind dann da genau die Punkte beim Thema Klimaschutz? Also, du hast schon gesagt, zu schnell, zu langsam. Also, was sind da so die Triggerpunkte?
Ja, also es sagen wir mal, früher oder vor ein paar Jahren, da war der Klimaschutz ja vor allem im Stromsektor, sozusagen mit der Energiewende, der zunehmenden Ökostromerzeugung, das zentrale Thema. Das hat die Leute noch nicht so viel direkt tangiert, weil der Strom weiterhin aus der Steckdose kam. Und jetzt kommt der Klimaschutz halt auch in Themenfeldern verstärkt an, die den Alltag der Leute betreffen. Also ja, man sagt auch, der Klimaschutz ist auf den Tellern und in den Kellern, also den Heizungskellern der Leute angekommen und oder auch im Verkehrsbereich. Und hier treffen unterschiedliche Interessen und teilweise eben auch verschiedene Werte, Identitäten aufeinander. Und solche Themenfelder sind dann sozusagen eher anfällig für polarisierte Debatten.
Die Daten in dieser Studie, die du gerade schon mal angesprochen hattest von Steffen Mau, die Triggerpunkte-Studie, die wurden ja 2021 erhoben. Jetzt sind seitdem vielleicht sogar eher noch ein paar Krisen hinzugekommen. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, dass es diese Polarisierung gibt. Meinst du, wenn man jetzt heute nochmal die Studie machen würde, würde das noch schlimmer ausfallen? Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, also noch schlimmer kann man vielleicht nicht sagen, weil die Studie ja damals eher den Befund hatte, dass die Polarisierung nicht so groß ist, wie sie öffentlich wahrgenommen wird. Dass es eben doch noch einen relativ breiten Konsens, was den Klimaschutz grundsätzlich betrifft, gibt in der Gesellschaft. Was aber meines Erachtens auch so ein bisschen an den Fragen lag, die so gestellt wurden. Und eben eher, es waren eben eher allgemeinere Aussagen zum Klimaschutz, die abgefragt worden sind. Ich glaube, die Daten wären auch damals schon ein bisschen anders ausgefallen, wenn man eben so Fragen wie zu schnell, zu langsam oder eben konkrete Maßnahmen abgefragt hätte. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass wenn man dieselben Fragen heute nochmal stellen würde, dass man auch ein bisschen mehr Polarisierung bei solchen Aspekten sehen würde.
Okay, dann haben wir ja jetzt einen ganz guten Befund. Wir würden gerne nochmal einmal so dahinter gucken und auf die Ursachen zu dieser Polarisierung schauen. Also was führt denn da dazu? Was sind denn so die Ängste oder Sorgen oder Dinge, die dahinter stehen? Was würdest du da sagen?
Also zum einen den Punkt, den ich gerade schon hatte, dass der Klimaschutz eben jetzt stärker den Alltag der Leute betrifft, spürbarer ist, sagen Veränderungen von Gewohnheiten verlangt. Das sagen macht, glaube ich, anfällig. Also das sind Aspekte, die sind anfällig dann für Abwehrreaktionen, für Widerstand. Und ja, ich meine jetzt die Krisen der letzten Jahre, auch wenn die jetzt nicht direkt, auch wenn viele davon jetzt nicht direkt mit dem Klimaschutz zu tun haben, ja, sind jetzt, glaube ich, günstige Rahmenbedingungen, dass sozusagen Sorgen der Leute verstärkt werden und man ja, man sozusagen sich eher an dem klammert, an der Bewahrung dessen klammert, was man irgendwie gewohnt ist und jetzt nicht auch noch im Klimaschutzbereich große Veränderung, große Unsicherheit braucht oder will. Und ja, ich glaube sozusagen, die Veränderungsbereitschaft der Leute hat so ein bisschen, oder auch die Begeisterung der Leute hat da irgendwie möglicherweise drunter gelitten.
Also stehen da Ängste dahinter?
Ja, also ich glaube, dass sozusagen die generelle Zukunftsbesorgnis ja zugenommen hat und das die Rahmenbedingungen auch für den Klimaschutz eher schwieriger macht. Und dann gibt es auch ganz konkrete Sorgen, die auch dann direkt den Klimaschutz betreffen. Also das Thema Bezahlbarkeit war schon in Studien vor dem Ukraine-Krieg und der Energiepreiskrise war das in der Studie mit Abstand das zentrale Anliegen der Leute. Und ja, das hat sich ja seitdem eher noch verstärkt. Jetzt die letzten Wochen und Monate kommt das Thema sozusagen wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsplätze ja quasi noch hinzu.
Ja, wir wollen gerne nochmal auf ein Thema so als Beispielthema gucken. Da wurde ja auch schon viel drüber gesprochen, aber wir wollen es einfach nochmal ein bisschen auseinanderklamösern in diesem Triggerpunkte-Kontext. Das Heizungsgesetz, was ist hier eigentlich schiefgelaufen, in Anführungsstrichen? Also warum hat das Thema eigentlich so polarisiert?
Also ich glaube, das enorme Ausmaß der medialen Debatte war jetzt vielleicht nicht unbedingt vorhersagbar, aber man hätte, glaube ich, schon besser vorbereitet sein können, erwarten können, dass sowas wie das ja, sogenannte Heizungsgesetz, was eben ja, den Nahbereich der Leute und ein Grundbedürfnis der Leute, wie eben sagen, das Bedürfnis nach Wärme betrifft, dass das gewisses Widerstandsverhetzungspotenzial hat, wenn man da eben ran will, ja auch ja, sozusagen mit recht sozusagen klaren Anforderungen und auch eben größere irgendwie Investitionen möglicherweise am erforderlich machen. Also wobei ja da teilweise Zahlen kursiert sind, die jetzt sozusagen ja abstrus waren. Aber also darum nicht missverstanden zu werden, wir brauchen sowas wie das Heizungsgesetz. Wir müssen weg von Öl- und Gasheizungen. Aber ich glaube, man hätte ja sich strategisch besser vorbereiten müssen.
Also der Triggerpunkt, würdest du sagen, war da so eine mangelnde Information oder eine mangelnde zeitliche Vorbereitung? Was war so das Ausschlaggebende, was dann zu diesem Aufschrei geführt hat? Klammer auf, außer dass es durchaus auch eine mediale Kampagne war von GegnerInnen dieses Gesetzes natürlich, Klammer zu.
Genau, also diese Kampagne ist auf günstige Rahmenbedingungen und eben meines Erachtens auch strategische Fehler der, ja, der handelnden Akteure. Genau, also wenn man das jetzt auf diese Triggerpunkte bezieht, ne, dann sehen wir, es betrifft Sachen, nämlich Öl- und Gasheizung, die jahrzehntelang die Normalität waren und wollte sagen mit der Wärmepumpe eine Technologie befördern, die total sinnvoll, aber weitgehend unbekannt war in der Bevölkerung. Und das eben in einer sagen, Zeit, wo die mit Ukraine-Krieg und Energiepreiskrise man zwar zum einen so ein bisschen das Argument für, ja gut, mehr Abhängigkeit von russischem Gas auf seiner Seite hatte, aber andererseits eben eine Zeit mit sehr starken Energiepreisanstiegen und eben auch generell großer Inflation hatte. Und wenn man da mit der Maßnahme kommt, die gewisse Investitionen erforderlich machen, dann ja, hätte man da einiges besser machen können.
Und zwar was? Das ist ja immer die große Frage, so im Nachhinein auch deutlich einfacher zu beantworten. Aber was hätte man denn tatsächlich besser machen können?
So als kleine Serviceeinheit.
Ja, jetzt ein bisschen zu spät, aber für das nächste Heizungsgesetz und Ähnliches. Also ich glaube, für dieses Informationsdefizit, ne, also diese Wärmepumpe als unbekannte Technologie, man hätte, glaube ich, tatsächlich in dem Fall mit ausreichend Vorlauf zu dem Gesetzesentwurf eine Informationskampagne gebraucht. Es gibt viele Informationskampagnen, bei denen ich mich manchmal frage, was jetzt der irgendwie Sinn und Zweck dafür ist. Aber in dem Fall wäre es, glaube ich, wirklich angemessen gewesen. Und vor allem, es gab so ein halbes Jahr vorher, im Sommer 2022, gab es vom Bundeswirtschaftsministerium eine große Informationskampagne zum Energiesparen. Das war hier 80 Millionen fürs Energiesparen. Und da ging es aber eben nur ums Energiesparen und da hätte man die Wärmepumpe wirklich mit einbauen können. Und also diese Kampagne, aber man hätte auch sagen konkrete Zahlen gebraucht. Man hätte eben Rechenbeispiele, Positivbeispiele aus dem Alltag der Leute gebraucht. Wo funktioniert die Wärmepumpe auch im Altbau? Wo gibt's was weiß ich, in den skandinavischen Ländern ist die Wärmepumpe schon jetzt Standard, obwohl es da irgendwie die kälteren Winter gibt als bei uns. Wie sozusagen mit was kann man bei verschiedenen Gebäudetypen rechnen? Wie schnell sich das amortisiert? Da hätte man quasi Zahlen gebraucht, um zumindest für die ja, seriösen Medien auch irgendwie Zahlen parat zu haben gegen die eben teilweise abstrusen Zahlen, die dann in der Gegenkampagne liefen. Und was man, glaube ich, auch hätte besser machen können, ist, oder was ja, im Nachhinein fatal war, ist, dass eben dieser Referentenentwurf, der ja die Anforderungen festgelegt hat, dass der kursiert ist. Okay, der ist geleakt worden, das war nicht geplant, aber hätte man vielleicht mit rechnen können bei der Koalition, wie wir sie ja jetzt sozusagen vergangenheitsweise hatten. Und man hätte aber diesen Referentenentwurf nicht kursieren lassen dürfen, ohne sprechfähig eben auch zur Förderkulisse, also zu den eben sozial, also möglichst sozial gestaffelten Förderbedingungen zu sein.
Gut, jetzt haben wir schon einige Male darüber gesprochen, was VerbraucherInnen so tun müssen und dass wir die brauchen für den Klimaschutz. Ich frage mich an der Stelle gerade so, wir brauchen doch vor allem diese großen Hebel, wir brauchen irgendwie die Veränderung in der Industrie und solche Instrumente wie den Emissionshandel. Brauchen wir da überhaupt die einzelnen Leute oder reichen nicht diese großen Instrumente, die doch viel mehr bewirken?
Ja und nein. Also wir brauchen vor allem auch diese großen Instrumente wie den Emissionshandel als sagen ja große irgendwie Rahmenbedingungen, die sagen große wirtschaftliche Akteure betreffen. Aber ja, wir brauchen, also der Klimaschutz braucht letztlich alle Akteure. Produktion und Konsum sorgen gemeinsam für den CO2-Ausstoß, den wir haben und der den Klimawandel verursacht. Und wir haben, also ich meine, wir haben ja auch diese sozusagen großen Instrumente wie den Emissionshandel und wir haben ja tatsächlich auch eben in den entsprechenden Bereichen Energiewirtschaft, energieintensive Industrie, haben wir auch jetzt in den letzten Jahren relativ große Emissionseinsparungen gehabt. Da, wo es ja noch ein bisschen hakt, das sind dann eben eher der Verkehrs- und der Gebäudebereich. Und da sind zwar auch wirtschaftliche Akteure gefragt, Stichwort Wohnungswirtschaft oder Automobilindustrie in Sachen Antriebswende, aber hier zählen natürlich auch die Entscheidungen der Verbraucherinnen, ob sie ihr Gebäude sanieren, was sie für eine Heizung kaufen und wie sie sich fortbewegen. Ja, deswegen brauchen wir alle Akteure und wir brauchen tatsächlich auch alle Arten von Maßnahmen, also sozusagen nicht nur die Maßnahmen, mit denen alle irgendwie, die sozusagen problemlos sind, wie mehr Beratung, mehr Information, finanzielle Förderung, die sozusagen meistens auf große Zustimmung stoßen, sondern wir brauchen auch die, das, was wir auch Push-Maßnahmen nennen. Wir brauchen sozusagen Preisanreize und ordnungsrechtliche Vorgaben, die eben gewisse Rahmenbedingungen auch für die Bürgerinnen und Bürger setzen.
Ja, und zu diesen Preisinstrumenten nochmal, also konkret heißt das ja, Preise für bestimmte Dinge steigen, um sie auch unattraktiver zu machen, weil sie eben klimaschädlich sind. Ne? Und die betreffen dann ja unter Umständen auch uns direkt, weil Dinge teurer werden. Ist das eine gute Idee so? Also du hast gerade gesagt, die treffen auch nicht auf viel Zustimmung. Warum brauchen wir die denn trotzdem? Also ich denke mal so an die Bundestagswahl und den Wahlkampf. Okay, das ist ja eine spezielle Situation, aber warum brauchen wir die trotzdem?
Also wenn es nach manchen politischen Akteuren ginge, dann würden wir ja nur darauf setzen. Also gerade bei den bürgerlich-konservativen Parteien, die setzen ja sehr viel auf den CO2-Preis. Das wäre dann wiederum auch problematisch. Aber wir brauchen, wenn wir davon ausgehen, dass, und das zeigt im Prinzip die Verbraucherforschung, dass wir nur mit Informationen nicht ausreichend Verhaltensveränderungen oder Investitionen in klimafreundliche Technologien zeitigen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir nur mit finanzieller Förderung das auch nicht erreichen und es uns möglicherweise von den Staatsfinanzen auch nicht leisten können, dann brauchen wir eben auch Preissignale, die signalisieren, okay, CO2 wird teurer und es gibt einen klaren eben finanziellen Anreiz und finanzielle Anreize wirken tendenziell gut, dann brauchen wir eben auch solche Maßnahmen. Aber sozusagen letztlich kommt es auf die Kombination von Maßnahmen drauf an. Also klar, es ist auch jetzt nur auf den CO2-Preis zu setzen oder nur auf eben solche sozusagen Sachen teurer zu machen, damit ist es auch nicht getan. Wir brauchen sowohl für effektiven Klimaschutz als auch für die gesellschaftliche Akzeptanz brauchen wir einen Maßnahmenmix, der eben solche Preisinstrumente oder auch Ordnungsrecht verbindet mit Maßnahmen, die wirtschaftliche Akteure betreffen, mit unterstützenden Maßnahmen, mit Beratungen, mit finanziellen Förderungen, mit Maßnahmen, die die Handlungsmöglichkeiten der Leute sozusagen stärkt, die eben entsprechende Infrastrukturen attraktiver macht, den Nahverkehr ausbaut. Und was auch klar ist, vor allem wenn wir uns die CO2-Bepreisung angucken, wir müssen stärker auf die soziale Ausgestaltung achten.
Gut, damit hast du jetzt einen guten Bogen gespannt zu unserer Ausgangsfrage. Jetzt haben wir den Instrumentenmix. Wir wissen, dass wir alle möglichen Instrumente benötigen. Wir brauchen auch nicht nur Industrie, sondern auch die einzelnen VerbraucherInnen für erfolgreichen Klimaschutz. Dann ist jetzt nur noch die Frage, wie gestalten wir denn diese Klimapolitik, damit auch wirklich alle mitgehen? Wie bekommen wir diese Akzeptanz und Motivation für nachhaltiges Handeln?
Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Ich habe jetzt gerade kürzlich mit einer Kollegin so ein bisschen die sozialwissenschaftliche Akzeptanzforschung zusammengefasst, was man eigentlich weiß über eben Einflussfaktoren auf die gesellschaftliche Zustimmung zu einzelnen klimapolitischen Maßnahmen. Und da haben wir so diese Faktoren ein bisschen geclustert in drei Punkte. Das eine ist die eben Ausgestaltung von Maßnahmen. Das zweite ist die Kommunikation von Maßnahmen. Und dann gibt es noch ein paar Aspekte, die so das Vorgehen, also wie gehen vor allem politische Akteure vor. Und ja, also das Zentrale ist wahrscheinlich die Ausgestaltung. Und hier ist der schon erwähnte Maßnahmenmix, glaube ich, der eine zentrale Punkt. Also das zeigen auch Studien, dass solche Maßnahmenpakete, in denen auch preis- und ordnungsrechtliche Instrumente eingebettet sind in eben fördernde Maßnahmen, dass die auf größere Zustimmung stoßen als jetzt eben solche Push-Maßnahmen einzeln. Und was die Studien auch zeigen, die Gerechtigkeitsbewertung der Leute zu einzelnen klimapolitischen Maßnahmen ist ein zentraler Faktor, auf die dann eben auch Gesamtzustimmung für das Instrument.
Lass uns doch mal bei dieser Ausgestaltung gleich bleiben. Wir gehen jetzt einfach mal diese drei Faktoren durch, die du gesagt hast. Was heißt denn da soziale Ausgestaltung ganz konkret? Also was muss da passieren, damit eben gar nicht erst so viel Widerstand entsteht?
Ja, gute Frage. Und was soziale Gerechtigkeit ist, lässt sich auch nicht ganz pauschal allgemeingültig beantworten, weil da natürlich Leute auch verschiedene Gerechtigkeitsvorstellungen haben können. Aber was wir wissen, wie gesagt, das Thema Bezahlbarkeit ist von zentraler Bedeutung für die Leute. Und wenn man dann tiefer bohrt und fragt, okay, was ist denn für die Leute sozusagen, welche Verteilung von Kosten und Nutzen ist denn für die Leute gerecht? Also ist es, wenn es für alle gleich verteilt ist, oder ist es streng nach Verursacherprinzip, wer verschmutzt, der zahlt? Oder geht es nach Leistungsfähigkeit, oder eben andersrum nach Unterstützungsbedarf der Leute? Dann kriegt man jetzt nicht die einhellige Antwort oder dieselbe Antwort von allen, aber tendenziell legen die Leute Wert eher auf diesen Aspekt der Bedarfsgerechtigkeit. Also welche Unterstützung brauchen die Leute, um eben mit zum Beispiel steigenden Preisen zurechtzukommen oder eben sich klimafreundlich zu verhalten? Und da ist sozusagen klar, dass eben bestimmte Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel einkommensschwache Haushalte, eben ja sozusagen mehr Unterstützung brauchen, als das bisher der Fall war.
Wie setzt man das dann eigentlich fest? Wer gilt als Haushalt mit niedrigem Einkommen? Wo setzt man da eine Grenze, um dann tatsächlich diese soziale Staffelung vielleicht auch vorzunehmen?
Ja, also deinen Statistiken wird üblicherweise, wird sozusagen, werden die Haushalte aufgeteilt in eben verschiedene Einkommensdezile, also Einkommensgruppen, also sozusagen die 10% Niedrigstverdienenden und die 10% Höchsten und so weiter und quasi alle Gruppen dazwischen. Und ja, ich meine, da gibt es jetzt nicht die starre Grenze, sondern das muss man dann maßnahmenspezifisch festlegen, welche Gruppen man fördert oder also möglicherweise auch eben zu unterschiedlichen sozusagen Anteilen fördert. Also wir haben jetzt bei der Förderung des Heizungsaustausches gibt es für alle unter einem Haushaltseinkommen von 40.000 Euro einen sogenannten Einkommensbonus. Das heißt, es gibt 30% Grundförderung für alle und dann gibt es nochmal 30% extra Förderung für Haushalte, wo eben die eben unter dieser Einkommensgrenze von 40.000 liegen. Wir haben in anderen Fällen, wenn man sich das Förderprogramm für Heizungsaustausch in Österreich anguckt, da wird es ein bisschen anders gemacht. Da wird die Förderung auf die quasi 30% mit dem niedrigsten Einkommen fokussiert. Nur die bekommen eine Förderung, dafür dann aber eben noch eine höhere Förderung, also teilweise bis zu 100% in der eben untersten Einkommensgruppe.
Und gibt es außer dem Einkommen noch andere Faktoren, die da dann eine Rolle spielen?
Also wenn man jetzt an größere Investitionen denkt, wie die Sanierung eines Gebäudes oder den Tausch der Heizung oder den Kauf von einem Elektroauto, dann sind das natürlich Sachen, die man jetzt eigentlich nicht aus dem laufenden Einkommen bezahlt, sondern eher aus dem angesparten oder möglicherweise auch geerbten Vermögen, sodass eigentlich das Vermögen auch eine relevante Kategorie ist, eben zumindest bei diesen größeren Investitionen. Da ist ein bisschen das Problem, dass die Daten über die Vermögenslage der Leute ist halt nicht so gut wie die zum Einkommen seit der Aussetzung der Vermögenssteuer. Und das zu berücksichtigen, ja, wahrscheinlich einigen bürokratischen Aufwand und auch sagen, die Frage der Kontrollierbarkeit nach sich zieht. Und ja, auch die Frage von, ob jemand in der Stadt oder auf dem Land wohnen kann, kann natürlich relevant sein. Gerade also jetzt im Verkehrsbereich, inwieweit man aufs Auto angewiesen ist. Und da haben wir jetzt auch wieder in Österreich den Fall, da gibt es ja schon eine Art Klimageld, nämlich den sogenannten Klimabonus. Und da gibt es zusätzlich zu dem Sockelbetrag, der für alle gleich ist, gibt es noch eine Komponente, die abhängig davon ist, wie gut die Region oder die Gemeinde an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen ist.
Jetzt hast du gerade die Mobilität als so ein Bereich angesprochen. Kannst du noch mal ein paar Beispiele nennen, wo, in welchen Bereichen braucht es Klimaschutzmaßnahmen, die dann tatsächlich auch diese soziale Ausgestaltung haben? Wo ist das besonders wichtig?
Ich denke, es ist vor allem da wichtig, wo grundlegende Bedürfnisse der Leute tangiert sind, also Energie, Wärme, Ernährung und eben ja die Mobilität zum Arbeitsplatz, zum Arzt, zum Einkaufen.
Okay, in diesen ganzen Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, Wohnen, Mobilität und so weiter, was ist denn jetzt heute da noch nicht sozial? Was würdest du sagen, sind die Knackpunkte, wo man rangehen kann?
Also im Prinzip sind alle Instrumente, die die Energie, vor allem Strom und Wärme, verteuern und damit auch die CO2-Bepreisung sind, das hatte ich ja gesagt, als Preissignale grundsätzlich richtig und wichtig, aber sozusagen ohne flankierende Maßnahmen belasten sie eben Haushalte in unteren Einkommensgruppen stärker proportional. Das heißt, diese Haushalte geben einen größeren Anteil ihres Einkommens für Energie, für Ernährung, für Wohnen aus. Und wenn man dann eben Energie beispielsweise verteuert, dann betrifft das diese Einkommensgruppen auch stärker. Das heißt, es braucht eben flankierende Maßnahmen, um das zu vermeiden. Man muss aber feststellen, dass das, was wir bisher als flankierende Maßnahmen oder eben vor allem auch als finanzielle Fördermaßnahmen haben, dass die auch nicht sonderlich sozial ausgerichtet sind. Also das gilt auch für viele umweltschädliche Subventionen, die wir auch aus ökologischen Gründen reformieren sollten, wie das Dienstwagenprivileg. Aber es gilt leider auch für viele klimapolitische Fördermaßnahmen, also von der Förderung von erneuerbaren Energien über Förderung von Solarspeichern bis Ladestationen fürs E-Auto, also private Ladesäulen fürs E-Auto oder Gebäudesanierung. Wir haben bei all diesen Maßnahmen die letzten Jahre haben davon überdurchschnittlich einkommensstarke Haushalte profitiert, weil sie eben auch das sozusagen noch benötigte Geld haben, um diese Investitionen dann insgesamt zu stemmen. Das war auch in gewisser Weise nachvollziehbar, dass man es jetzt erstmal so gemacht hat, weil man erstmal eine gewisse Dynamik bekommen wollte und sagen, die Leute, die eh auch irgendwie bereit sind, dass man die fördert. Aber jetzt haben wir ja eine Situation, wo wir eigentlich von allen eben Klimaschutz wollen und wo wir eine CO2-Bepreisung haben, die alle Leute betrifft. Und deswegen müssen wir eben jetzt stärker auf eine sozial ausgerichtete Gestaltung achten.
Okay, also das müsste man nochmal angehen und ein bisschen die Gelder umschiften. Gibt es denn auch auf der anderen Seite vielleicht schon mal ein positives Beispiel, wo irgendwas schon mal gut läuft, wo wir uns dran orientieren können?
Ja, da ich hatte das Beispiel erwähnt, dass wir jetzt, also beim Heizungstausch, ne, da haben wir jetzt diese 30% Einkommensbonus. Das ja, betrifft aber bisher nur den Heizungstausch. Im Prinzip bräuchte man sowas auch im Bereich Gebäudesanierung oder um nochmal ein Beispiel außerhalb des jetzt irgendwie Gebäudebereichs zu nehmen. Also im Verkehr haben wir in Frankreich eine sehr spannende Maßnahme jetzt gehabt. Das nennt sich Social Leasing. Von der Kaufprämie für Elektroautos, die vor knapp einem Jahr abgeschafft wurde, aber jetzt wieder neu diskutiert wird, haben wir ja die Situation, dass eben vor allem einkommensstarke Haushalte sich ein Elektroauto damit angeschafft haben, also möglicherweise sogar auch ein Zweitauto. Und dass sozusagen das an einkommensschwachen Haushalten bisher weitgehend vorbeiging. Und was Frankreich jetzt eben gemacht hat, ist, dass einkommensschwache Haushalte, die mit dem Auto zur Arbeit pendeln, dass man den zu einem staatlich begünstigten monatlichen Leasingtarif eben Elektroautos zum Leasen anbietet. Und zwar auch mit einer sozusagen gewissen Klimakomponente, nämlich mit sozusagen einer dezidierten Förderung von eben klimafreundlichen Kleinwagen.
Ja, das ist gut, dass du dieses Beispiel sagst, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Heizungstausch, Kaufprämie, das sind ja jetzt alles Maßnahmen für Leute mit eher mehr Einkommen oder mehr Vermögen. Wie können wir denn die Leute gewinnen, für die am Ende des Monats wirklich das Geld knapp wird und die haben dann auch irgendwie verständlicherweise ganz andere Sorgen als Klimaschutz? Also gibt es da noch so ein paar Ideen, wo man sagt, okay, gerade auch auf die Leute gezielt, können wir das machen?
Ja, also ich meine, wir sprechen dann wahrscheinlich hier von Haushalten oder von Leuten, wo das sagen, die in erster Linie auf sagen, eben finanzielle Aspekte gucken, was haben sie am Monatsende übrig, für was für Kosten sorgt eine klimapolitische Maßnahme. Und in dem Sinne zählt bei denen dann wahrscheinlich letztlich auch nur das finanzielle Argument, die monetären Wirkungen. Da kann man wahrscheinlich nicht mit anderen Vorteilen von Klimaschutzmaßnahmen, wie irgendwie, ja, du hast jetzt irgendwie saubere Luft in der Straße von deinem Haus kommen, auch wenn es auch relevant ist. Aber in dem Sinne sagen, müssen wir diese Bevölkerungsgruppen stärker unterstützen. Und zwar möglichst nicht nur durch Kompensation nach dem Motto, jetzt steigen die Energiepreise, jetzt geben wir euch auch irgendwie mehr Geld, dass ihr das kompensiert, dass ihr es sozusagen trotzdem bezahlen könnt, weil dann haben wir klimapolitisch, also das mag kurzfristig, also gerade bei Preisschocks notwendig sein, aber dann ist sozusagen vom Energieverbrauch nicht viel gewonnen. Deswegen müssen wir in erster Linie solche Maßnahmen eben ergreifen, die strukturellen Ursachen angehen, wegen der eben Leute in dem, was wir sozusagen einen fossilen Lock-in nennen, gefangen sind. Also sagen, das unsanierte Gebäude, die alte Ölheizung, das alte Auto, was die Leute brauchen, weil es kein ÖPNV gibt. Also sozusagen Maßnahmen, die den Energieverbrauch und die Energiekosten eben senken und damit sowohl einen klimapolitischen als auch einen sozialpolitischen Nutzen haben.
Also das heißt, das sind dann aber Maßnahmen, die nicht direkt bei den Leuten überhaupt ansetzen, sondern die setzen auf einer ganz anderen Ebene an, aber wirken dann auf die einzelnen Leute.
Ja, beides. Also wir brauchen da natürlich irgendwie entsprechende Infrastrukturen. Wir brauchen da, wo sich's anbietet, kommunale Wärmenetze, die künftig irgendwie CO2-frei betrieben werden. Wir brauchen den gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Aber wir brauchen eben die Förderprogramme, die vielleicht auch speziell beim sozialen Wohnungsbau ansetzen. Und wir brauchen aber auch die Förderprogramme, die bei den einzelnen Autobesitzerinnen, Hauseigentümerinnen ansetzen, um sie in die Lage zu versetzen, die Investitionen zu tätigen, mit denen sie aus diesem fossilen Lock-in rauskommen.
Okay, dann habe ich nochmal eine Frage zu einem ziemlich bekannten Instrument, dem sogenannten Klimageld. Wahrscheinlich schon alle von gehört. Ist das dann die Rettung in Sachen sozialverträglicher Klimaschutz und Akzeptanz?
Also das Klimageld ist sicherlich ein Baustein, aber die Erwartungen, die an das Klimageld gestellt werden in Teilen von Politik und Zivilgesellschaft, was die soziale Verträglichkeit und Akzeptanz des Klimaschutzes betrifft, die sind auch ein bisschen zu hoch und die kann es dann, glaube ich, auch wiederum nicht erfüllen. Also darum sozusagen es vielleicht nochmal zu erläutern, also die Idee beim Klimageld ist ja, dass wir die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die wir haben, nutzen wir für eine Rückverteilung an die Bevölkerung. Da wurde die meiste Zeit diskutiert, wir geben allen Leuten denselben Betrag wieder, was dann dazu führt, dass Leute, die für wenig CO2-Ausstoß verantwortlich sind, dass die dann letztlich finanziell profitieren, besser dastehen als ohne CO2-Bepreisung und Klimageld. Und die mehr CO2-Ausstoßen, dass die oder für mehr CO2-Ausstoß verantwortlich sind durch einen höheren Energieverbrauch, dass die sozusagen schlechter dastehen. Und nun ist es so, dass die Haushalte in den unteren Einkommensgruppen tendenziell einen geringeren CO2-Ausstoß haben und damit im Durchschnitt von einem Klimageld profitieren würden. Das ändert aber nichts daran, dass es natürlich auch Haushalte gibt, die, weil sie in schlecht isolierten Gebäuden wohnen oder eine alte Ölheizung haben oder beides vor allem oder auf ihr altes Verbrennerauto angewiesen sind und sich kein neues leisten können, dass die dann natürlich auch einen hohen CO2-Ausstoß haben und dann letztlich das Klimageld nicht ausreicht, um die Mehrkosten von steigenden CO2-Preisen zu kompensieren. Das heißt, man braucht zusätzlich zum Klimageld braucht man weitere Maßnahmen. Also das Klimageld, das hilft, um so die möglicherweise steigende Alltagsausgaben für die Stromrechnung zu begleichen. Aber das Klimageld hilft natürlich nicht für große Investitionen wie eine Gebäudesanierung.
Okay, gut. Dann haben wir jetzt viel über die Ausgestaltung gesprochen und die verschiedenen Fördermaßnahmen und wie das sozial ausgestaltet werden muss. Ein zweiter Faktor, den du angesprochen hast, ist die Kommunikation. Wie sollten denn Klimamaßnahmen bestmöglich kommuniziert werden, damit wir diese Akzeptanz in der Gesellschaft bekommen?
Also ich glaube, hier sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist, das hatten wir beim Heizungsgesetz schon andiskutiert, es braucht frühzeitige, gut verständliche Informationen. Und wenn die Maßnahmen den Alltag der Leute betreffen, dann müssen diese Informationen praxisnah sein. Also es braucht eben Beispielhaushalte, bei denen es die Wärmepumpe schon gibt. Es braucht Rechenbeispiele zu verschiedenen Gebäudestandardsituationen. Es braucht reale Positivbeispiele, also sozusagen sei es eben von Leuten, die jetzt schon eine Wärmepumpe haben oder auch Positivbeispiele von, wo solche Instrumente da im Ausland schon funktionieren und wo auch die Wärmepumpe Standard ist. Das macht, glaube ich, weniger anfällig für Fake News und Desinformationen von entsprechenden Akteuren. Und dann damit zusammenhängend braucht es auch ein Aufzeigen der der Vorteile jenseits des Klimaschutzes. Also das können diese monetären, sagen, Wirkungen, also die langfristigen Einsparungen sein. Das können auch Gesundheitsaspekte sein, Lebensqualitätsaspekte. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, von welchem Handlungsfeld, von welcher Maßnahme wir sprechen und welche Sorgen und Prioritäten gerade so in der gesellschaftlichen Debatte vorhanden sind.
Und wer ist dann für diese Kommunikation verantwortlich? Also wer kommuniziert und wem wird auch geglaubt?
Ja, wir sehen ja, dass das Vertrauen in Politik ziemlich gesunken ist in den letzten Jahren. Und umso wichtiger ist, dass die Kommunikation von einem breiten Bündnis an Akteuren erfolgt. Was ich damit meine, um ein Beispiel zu geben, es gab vor 4 Jahren gab es mal so ein Bündnis für ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen, das neben Umweltverbänden auch aus der Polizeigewerkschaft Nordrhein-Westfalen und einem Verkehrsunfallhilfeverein bestand. Und das sind natürlich Akteure, die eben auch nochmal andere Bevölkerungsgruppen ansprechen, eine andere Glaubwürdigkeit haben als jetzt politische Akteure oder eben auch als Umweltverbände und denen auch ein höheres möglicherweise Vertrauen entgegengebracht wird. Also sozusagen Bündnisse eben klimapolitischer Akteure mit Gewerkschaften, mit Sozialverbänden, mit Mietervereinen, mit Handwerkerinnen.
Ein kleiner Fun-Fact. Mir hat eine Kollegin letzte Woche erzählt, dass offensichtlich Berufsgruppen, die Uniform tragen, ein höheres Vertrauen entgegengebracht wird. Ich fand das total spannend. Wusstest du das, Dirk?
Ja, zumindest. Es gibt ja so, also jetzt nicht auf Klimaschutz bezogen, aber gibt ja so Befragungen, welche Akteursgruppen wird welches Vertrauen entgegengebracht. Und ich glaube, also die Feuerwehr ist da standardmäßig auf Platz 1. Ja.
Also Feuerwehr, Polizei, ÄrztInnen an Bord beim Klimaschutz.
Nächste Kampagne mit denen.
Ja, ÄrztInnen auch super, super Beispiel. Also in Sachen Gesundheitsfolgen des Klimawandels glaube ich auch, dass bei den Ärztekammern, Verbänden, dass da auch noch Potenzial herrscht.
Genau, dann wissen wir jetzt, es kommt auch darauf an, wer kommuniziert, was ist denn mit dem Timing? Können wir da noch was von lernen? Ich denke da nur gerade wieder an das unser schönes Beispiel des Heizungsgesetzes. Auch da haben wir gelernt, wäre vielleicht eine frühzeitige Kommunikation und Aufklärung wichtig gewesen. Gibt es da auch Vorschläge, wie man oder wann man am besten solche anstehenden Veränderungen kommunizieren sollte?
Also klar gibt es günstigere und weniger günstige Rahmenbedingungen, um klimapolitische Vorschläge zu machen. Also man sieht in manchen Studien, dass es sozusagen, also mit günstigen Rahmenbedingungen kann zum Beispiel sein, dass das ja eben, dass das Thema Klimaschutz, so wie irgendwie 2019, ja, zur Hochzeit von Fridays for Future eben sozusagen große Priorität und großes Konsensthema war. Das war natürlich eine günstige Zeit, auch dann das Jahr drauf gab es das irgendwie Urteil des Bundesverfassungsgerichts, im Zuge dessen wurde die CO2-Bepreisung eingeführt. Also klar, es gibt günstige Rahmenbedingungen, aber man kann sich ja die Rahmenbedingungen auch nicht aussuchen und jetzt die Ampelkoalition musste jetzt mit den Rahmenbedingungen umgehen, die sie hatte und wäre jetzt wahrscheinlich auch keine Option gewesen, das Heizungsgesetz eben deutlich zu verschieben. Dafür ist ja dann der Handlungsdruck auch zu groß. Aber wenn, also sozusagen gerade wenn die Rahmenbedingungen vielleicht nicht die günstigsten sind, dann muss man eben umso mehr vorbereitet sein auf solche medialen Debatten.
Ja, und tatsächlich ploppen ja die Gesetze auch nicht einfach so aus dem Boden, ne? Also man weiß ja schon, dass man sich damit befassen will und dann sollte man wahrscheinlich, also das meinst du wahrscheinlich auch mit frühzeitig, da schon ansetzen und sagen, okay, wir fangen jetzt den Gesetzgebungsprozess an, dann fangen wir aber auch jetzt schon mal so eine Präventivkommunikation an, ne? Das klingt alles schön und gut, aber, es gibt ja immer ein Aber, das wir hier so dabei haben. Viele Leute sind ja schon von bestimmten Wörtern genervt, ne? Also wenn man nur das Wort vegan oder Lastenfahrrad sagt in der Debatte, dann gehen die Ohren schon zu und niemand will mehr zuhören. Soll man solche Wörter dann vermeiden?
Schwierige Frage. Also wenn, Also klar kann man versuchen, auf Begriffe zu verzichten, die für bestimmte soziale Gruppen sehr negativ konnotiert sind. Und die genannten Beispiele gehören scheinbar tatsächlich mittlerweile dazu. Und ich meine, wenn es Alternativbegriffe gibt, dann auf jeden Fall. Oder eben auch sozusagen mit bestimmten Milieus kann man eben sozusagen unterschiedliche Begriffe oder eben unterschiedliche Argumente sozusagen nutzen, warum was attraktiv ist. Aber wahrscheinlich wird es jetzt nicht in jedem Fall die besten, die geeigneten Alternativbegriffe geben. Kann man sie sich versuchen auszudenken. Aber ja, ich glaube, in dem Fall kommt es dann darauf an, auch unabhängig vom Begriff, das Image des Gegenstandes zu verbessern, indem man, wenn man irgendwie Bilder vom Lastenrad zeigt, eben mal nicht die vierköpfige Familie zeigt, die ihre zwei Kinder transportiert, sondern indem man eben den Handwerker zeigt, der damit jetzt sein Werkzeug transportiert und in der Parklücke parkt.
Mhm. Ja, und mir scheint es ja ehrlich gesagt auch so zu sein, dass die Leute, die dann immer so genervt sind, besonders laut sind. Ne? Also deren Meinungen werden dann auch von Medien aufgegriffen, aber so eine große Mehrheit, die eigentlich Klimaschutz auch zustimmt und denen das wichtig ist, die hört man gar nicht. Also wie siehst du dieses Phänomen so einer lauten Minderheit?
Ja, also das Phänomen gibt's auf jeden Fall. Und um ein Beispiel zu nennen, wir haben jetzt, was ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen betrifft, haben wir eigentlich in allen Umfragen der letzten Jahre so 60% Zustimmung für das Tempolimit. Aber so in der Debatte könnte man meinen, dass die Zustimmung eher nicht gegeben ist. Und wenn man die Leute fragt, wie hoch sie die Zustimmung schätzen, dann unterschätzen sie auch die Zustimmung. Also es gibt konkret dazu eine Befragung von vor irgendwie 2 Jahren im Sozialen Nachhaltigkeitsbarometer, wo die Leute gefragt wurden, wie hoch schätzen sie die Zustimmung zum Tempolimit. Und sie haben im Durchschnitt 40% gesagt. De facto hat aber eben derselbe Befragtenkreis eigentlich 60% Zustimmung für ein Tempolimit gehabt. Also sie haben es deutlich unterschätzt. Und das ist auch insofern relevant, als dass die Wahrnehmung der Leute für wie sozusagen zustimmungsfähig sie eine Maßnahme in der sozusagen Nachbarschaft, in der Gesellschaft halten, dass sich das auch auf die eigene Zustimmung auswirkt. Also sozusagen, also Stichwort soziale Normen, wenn die Leute davon ausgehen, etwas ist unpopulär, dann neigen sie dazu, auch eher eine Maßnahme abzulehnen, wenn sie jetzt quasi keine eigene starke Meinung dazu haben. Und wenn sie meinen oder wenn sie die Information haben, es stößt etwas auf mehrheitliche Zustimmung, neigen sie dazu, auch eher zuzustimmen. Das heißt, wenn es, also ich meine, ich will jetzt da natürlich nicht zu irgendwie manipulierten Zahlen aufrufen, aber wenn so wie beim Beispiel Tempolimit klar ist, wir haben in eigentlich allen Befragungen eine mehrheitliche Zustimmung dafür, dann muss man das auf jeden Fall als klimapolitischer Akteur auch aktiv kommunizieren.
Warum setzen wir es dann nicht um? Andere Frage. können wir an der Stelle nicht beantworten. Aber vielleicht kommen wir dann noch zuletzt auf einen weiteren Punkt, den vielleicht noch wichtig ist als dritter Faktor dieser Akzeptanzfaktoren, die du angesprochen hast. Und zwar ging es da um das Vorgehen politischer Akteure. Erklär noch mal ganz kurz, was du damit meinst.
Ja, also teilweise hatten wir es jetzt auch schon andiskutiert. Ich würde dazu diesen Punkt mit der Allianzbildung, also eben Akteure außerhalb der Klimaschutzbubble als Bündnispartner zu gewinnen, würde ich dazu rechnen. Was auch dazu gehört, ist, die Bürgerinnen zu beteiligen und wichtige Akteure, wie jetzt also beim Heizungsgesetz irgendwie Handwerkerinnen, auch wenn man sie eben da nicht als Bündnispartner gewinnen kann, sozusagen sie zumindest eben auch zu beteiligen, ihre eben Einstellung, Expertise anzuhören, das zu berücksichtigen. Und was wir noch darunter verstehen, ist, dass man eben möglicherweise neue Politikmaßnahmen, die man einführen möchte, dass man die erstmal testweise, also zeitlich begrenzt, vielleicht auch räumlich begrenzt, testet, bevor man sie dauerhaft einführt, weil sozusagen Studien zeigen, dass die Zustimmung zu klimapolitischen Maßnahmen, gerade auch zu eben so Push-Instrumenten, also eben zum Beispiel ordnungsrechtlichen Maßnahmen, dass die nach der Einführung deutlich höher ist als vor der Einführung.
Ja, das ist dieses Beispiel von Gent, wo der Bürgermeister, meine ich war es, Bürgermeisterin, die Innenstadt quasi autofrei machen wollte. Und vorher hat er Hassmails ohne Ende bekommen. Dann haben die das relativ zügig durchgesetzt und danach war die Zustimmung ganz groß. Alle waren begeistert. Ist das das, was du meinst?
Genau, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob im Fall von Gent, da, als es sozusagen losging mit den ersten Fußgängerzonen, ob das von vornherein gesagt wurde, okay, wir machen es jetzt erstmal nur für 6 Monate. Aber also, es passt insofern auch, als dass eben diese autofreie Innenstadtzone, die es in Gent gibt, eben sozusagen stückweise nach und nach, also immer weiter erweitert wurde. Und es eben am Anfang ganz viel Protest gab und jetzt sehr viel Zustimmung. Was vielleicht ein anderes Beispiel ist für so, wo es wirklich so als zeitlich begrenzte Testphase konzipiert war, als in Stockholm vor ein paar Jahren die City-Maut eingeführt wurde, gab es so eine auf einige Monate begrenzte Testphase. Und im Laufe dieser Testphase ist die Zustimmung in der städtischen Bevölkerung um 18% war es, glaube ich, gestiegen, sodass dann in dem Referendum, was es dann nach der Testphase tatsächlich gab, eher auch überraschenderweise eine Mehrheit sich für die City-Maut ausgesprochen hat.
Ja, macht gerade auch ein neues Projekt, das gerade gestartet ist und sich Bausteine motivierender und sozial gerechter Umweltpolitik nennt. Wir dachten, das könnte hier auch ganz gut passen. Was untersucht ihr da genau? Erzähl nochmal kurz.
Also wir haben uns jetzt beim Öko-Institut schon viel mit sozialer Ausgestaltung von Politikinstrumenten befasst, auch damit, wie sich eben bestehende oder eben mögliche Maßnahmen auf verschiedene Einkommensgruppen beschäftigen. Was wir jetzt hier in dem Projekt nochmal eigentlich so ein bisschen neu machen wollen, ist die Perspektive der Bürgerinnen selber stärker einfließen zu lassen. Also die Bürgerin selber zu fragen, ja, was motiviert sie eigentlich zu klimafreundlichem Handeln? Welche sagen politischen Ausgestaltungsoptionen, welche Fördermaßnahmen, Anforderungen halten sie eigentlich aus welchen Gründen für gerecht oder für ungerecht? Und deswegen wollen wir da sozusagen, das nennt man Fokusgruppen mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen dazu durchführen.
Und das Besondere an dem Projekt ist ja auch, dass das ein Spendenprojekt des Öko-Instituts ist. Also das heißt, wir machen das ohne externen Auftraggeber, sondern rufen zu Spenden auf, die dieses Projekt dann direkt benutzen kann für die Arbeit. Kann man das noch unterstützen?
Ja, kann man noch unterstützen. Wir haben den Spendenaufruf Ende Oktober gestartet und das läuft noch, findet man auf unserer Homepage, die Informationen und auch die Möglichkeit zu spenden.
Sehr gut, verlinken wir auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Klingt nach einem sehr sinnvollen Projekt, hier auch nochmal konkret mit den Leuten zu sprechen und die Bedürfnisse einzuholen. Sehr gut, dann sind wir so langsam am Ende unserer Folge angelangt. Und Dirk, auch an dich stellen wir natürlich unsere altbekannte Kanzlerfrage. Jetzt sinnvoller denn je. Also Dirk, was würdest du denn als Bundeskanzler tun, damit die Menschen wieder richtig Lust auf Klimaschutz haben?
Also jetzt auch mit Bezug zu dem, was wir irgendwie diskutiert hatten, also ich glaube, zentral ist wirklich, dass wir die finanziellen Fördermaßnahmen, dass wir die stärker als bisher sozial staffeln, dass wirklich alle Bevölkerungsgruppen stärker davon profitieren können und eben ihre sozusagen Handlungsmöglichkeiten erweitern können. Und um noch eine konkrete Maßnahme zu nennen, wir hatten das Stichwort Tempolimit, also das allgemeine Tempolimit auf Autobahnen, würde ich auch einführen, weil es einfach so offensichtlich ist, dass es sowohl sozusagen klimapolitisch sinnvoll ist, als auch irgendwie die Verkehrssicherheit verbessert. Es ist kurzfristig einführbar, unwirkungsvoll. Es kostet fast nichts, freut jeden Finanzminister. Es hat in allen Umfragen der letzten Jahre eine mehrheitliche Zustimmung. Und wenn das unter den Koalitionspartnern dann immer noch Bedenken gibt, dann machen wir halt eine 6-monatige Testphase und schauen uns dann die Wirkung an.
Okay, dann ist das der direkte Aufruf an den oder die nächste Bundeskanzlerin. Vielen Dank, Dirk. Das war sehr inspirierend und auch motivierend, wie ich fand. Danke dir.
Ja, danke, Dirk. Schön, dass du da warst.
War schön, hier zu sein.
Und damit verabschieden wir uns auch für dieses Jahr von euch schon. Im Dezember melden wir uns nochmal über Social Media mit ein paar schönen Outtakes und Best-ofs unserer Staffel. Schaut gerne mal rein und dann hören wir uns wieder im nächsten Jahr mit einer neuen Staffel. Denn keine Sorge, wir haben noch viele Themen für euch bereit, die wir angehen müssen für die nachhaltige Transformation.
Genau, 2025, Hannah.
Verrückt.
Verrückt. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, welche Themen wir mal aufnehmen sollen und hier besprechen, schreibt uns gerne an podcast@öko.de und lasst uns gerne auch eine kleine Bewertung da in eurer Lieblings-Podcast-App. Dann bis zum nächsten Jahr.
Bis zum nächsten Jahr.
Tschüss.
Ciao.
Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.